Ja, Amen. Also wir haben einen wirklich starken Gott und da lohnt es sich, seinen Blick auf ihn zu richten. Und wir möchten heute wieder zusammen in Gottes Wort reinschauen und von Sachen lesen, wo Gott gütig war, wo Gott geholfen hat. Ich möchte gerne zum Anfang beten und dann starten wir direkt in den Vers rein. Lass uns aufstehen. Herr, ich danke dir, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen, Herr, dass wir zusammen in dein Wort kommen oder in dein Wort gucken können, ja, und dass wir daraus einfach für unser Leben einfach wertvolle Sachen herausnehmen können, dass wir erkennen können, wie du bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass uns das ins Gebet führt, dass uns das in eine Anbetung führt, Herr. Und das möchten wir auch tun. Herr, bitte segne heute die Bibel- und Gebetsstunde. Sei du bei uns, Herr. Amen. Ja, zuallererst muss ich mich ein bisschen revidieren von letztem Mal, wo ich hier vorne war. Nichts ganz so Wildes. Ich hatte gesagt, dass Paulus, wo er dann vor dem Hohen Rat stand und zum ersten Mal sich vor den vornehmen Juden verteidigt hat, dann hat er ein Streitgespräch entfacht. Und zwar hat er gesagt, ich stehe hier und bin gerichtet wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Und damit hat er die Lager gespalten. Sadduzäer und Pharisäer haben sich miteinander gestritten, weil die einen haben daran geglaubt, die Sadduzäer haben daran nicht geglaubt. Und die Pharisäer hingegen schon. Und dann gab es da einen heftigen Streit und daraufhin hat der Hauptmann ihn dann wieder rausgeholt, damit er nicht umkommt bei diesem Unterfangen. Und ich hatte ein bisschen, leichtsinnig hatte ich gesagt, so dass Paulus das so ein bisschen untergeschoben hat, weil ich irgendwie in meinem Verständnis noch nicht ganz gereift war von dem, was dort abging. Jetzt, wo ich weitergelesen habe, ist mir einiges mehr klar geworden. Und zwar hatte ich gesagt, dass er ja eigentlich deswegen verhaftet wurde, weil er angeblich einen griechischen Epheser mit in den Tempel genommen hat. Ich meine, das steht auch, das wird auch vorgebracht, aber das ist wiederum, dass die Juden etwas vorgeschoben haben, aber der eigentliche Grund steht halt wirklich in der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Das wird sich heute nochmal klar zeigen und da werdet ihr verstehen, warum ich jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen bin, weil dieser Text, den wir heute haben, lässt gar keinen Zweifel mehr übrig, dass Paulus wirklich wegen dieser Hoffnung verhaftet wurde. Genau, wir starten. Und ich möchte nahtlos an dem anschließen, was Viktor letztes Mal gesagt hat. Und zwar war es letztes Mal so, dass Paulus vor Festus stand und seine Verteidigungsrede gehalten hat, vor Festus und vor Juden, die ihn wiederum angeklagt haben, nachdem er 2 Jahre in Caesarea zugebracht hat, also am Mittelmeer. Geht es jetzt weiter. Der neue Statthalter ist da, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der ist ein sehr gewissenhafter Mensch, der lässt das nicht schleifen wie der davor. Der verhört den Paulus, eine Woche später kommt der König, dann verhört er ihn nochmal, macht keine, also sehr, 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 sehr strikt, sehr, sehr streng und auch sehr, wie Viktor das gesagt hat, wahrscheinlich gerechtsliebend und am Recht interessiert. Und wir lesen ab Apostelgeschichte 25, Vers 23. Apostelgeschichte 25, Vers 23, da schließt es quasi direkt an der Geschichte an. Am folgenden Tag nun kamen Agrippa und Berenike mit großem Prunk und gingen mit den Obersten und den angesehenen Männern der Stadt in den Gerichtssaal. Und dann wurde Paulus auf Befehl des Festus gebracht. Und Festus sprach, König Agrippa und ihr Männer, die ihr mit uns anwesend seid, da seht ihr den, um dessen Willen mich die ganze Menge der Juden anging in Jerusalem und hier, indem sie laut schrien, er dürfte nicht länger leben. Weil ich aber feststellte, dass er nichts getan hat, was den Tod verdient, und er selbst sich auch auf den Kaiser berufen hat, so habe ich beschlossen, ihn abzusenden. Ich weiß jedoch dem Herrn, also dem Kaiser, nichts Gewisses über ihn zu schreiben. Darum habe ich ihn euch vorgeführt, und besonders dir, König Agrippa, damit ich nach erfolgter Untersuchung etwas zu schreiben weiß. Denn es scheint mir unvernünftig, einen Gefangenen abzusenden, ohne die gegen ihn erhobene Klage anzugeben. Hier merken wir, der Statthalter, der ist wirklich bemüht, der kommt neu in seinen Beruf rein, der will hat direkt einen schweren Fall, will den direkt auch gut lösen. Und sein erster Fall wird direkt, wo er schon so ein bisschen Kompromisse machen muss, wo er den Juden nicht zu sehr auf die Füße treten will, aber er will auch gerecht richten. Und deswegen sieht er sich jetzt in einer Bedrohung. Deswegen kommt ihm das ganze Recht, dass Paulus sich auf den Kaiser berufen hat. Weil dadurch ist er ein bisschen aus dem Schneider. Für ihn, er hat jetzt nicht mehr die Pflicht, Recht zu sprechen, weil der Paulus sozusagen sich selber da rausgezogen hat. Allerdings ist es nicht mal eben so, dass wenn man sich auf den Kaiser beruft, dann ist das schon eine hohe Sache. Ich meine, das war der mächtigste Mann im gesamten Mittelmeerraum. Teilweise gottgleich verehrt. Und da schickst du nicht einfach mal irgendeinen hin und sagst so, ey Kaiser, mach den mal, richte den auch mal. Sondern ich kann mir vorstellen, dass wenn man als Statthalter jemanden zum Kaiser sendet, dass man da auch ein bisschen was Fundiertes mitgeben möchte. Und das versucht er jetzt herauszufinden. Weil der Portius Festus, der jetzt Statthalter ist, der kennt sich nicht so gut aus in den römischen Gesetzen, in den jüdischen Gesetzen und in den ganzen rituellen Bräuchen. Deswegen kommt es ihm ganz gelegen, dass der König Agrippa vorbeikommt. Und der König Agrippa, der verlangt ja sozusagen, Paulus zu hören. Der möchte ihn gerne hören, weil Paulus wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen wie ein Kultstatus vielleicht, irgendwie so ein, man wollte ihn gerne hören, kann ich mir vorstellen. Der Felix wollte ihn ja auch öfter hören. Und so kam es dazu dann, dass dieses Gespräch entsteht. Und jetzt sitzen König Agrippa, also das ist übrigens der Enkel von dem König Herodes, also dem ersten König Herodes, der die ganzen Kinder ermordet hat zur Geburt Jesu. Dann kam der Vater, König Agrippa der Erste. Und dann kam König Agrippa der Zweite. Und über ihn lässt sich noch sagen, das war nicht so ein König wie Herodes der Große, der Erste, der zur Zeit Jesu gewirkt hat. Weil zu der Zeit war das Reich schon wieder aufgeteilt in vier verschiedene große Bereiche. Und dieser König Agrippa der Zweite, der hatte nur einen großen Bereich und ein paar kleinere Bereiche noch, die ihm von den Römern zugesagt wurden. Der Rest wurde von Rom regiert. Das heißt, auch Jerusalem und Judäa, also das ganze Südreich, wurde sozusagen von den Römern beherrscht und auch, wie wir sehen, als Statthalter, auch die Römer haben dort in diesem Bereich Recht gesprochen. Da werde ich später nochmal drauf kommen. Unter anderem war ein Herrschaftsgebiet von diesem jüdischen König, es gab nur noch einen jüdischen König oder einen israelischen König sozusagen, und er hatte das Gebiet östlich vom See Genezareth, Teile von Galiläa und, was ganz wichtig war, der König, der war König vom Tempel in Jerusalem. Nicht von Jerusalem selbst, sondern nur vom Tempel. Das heißt, der König hatte die Macht, den Hohepriester einzusetzen. So gesehen war dieser König, die höchste jüdische Instanz zu dieser Zeit, wenn man das so sieht, weil er konnte den Hohepriester einsetzen. Ganz, ganz wilde Geschichten. Wir hatten letztes Mal den Hohepriester Ananias. Dementsprechend war das auch einer von einem halbheidnischen jüdischen König eingesetzter Hohepriester. Dementsprechend kann man sich erahnen, wie die religiöse Lage dort war zu der Zeit. So, jetzt kommen wir das gehört auch schon zu meinem Text heute. Jetzt kommen wir zu dem, wo es richtig zur Sache geht. Jetzt fängt die Gerichtsverhandlung an. Festus hat, also der Statthalter, hat eine Eröffnungsrede gehalten, hat den Männern nochmal gesagt, was Sache ist. Wenn wir das chronologisch sehen, dann war Paulus auch schon da, wo er gesagt hat, ja, ich finde an ihm nichts, aber es ist blöd, ihn einfach so an den Kaiser zu senden. Deswegen geht's jetzt los. Und dann wollen wir jetzt auch wieder, ich werde das jetzt stückweise lesen, weil ich habe den Text so aufgeteilt, hier passieren die ganze Zeit Sachen und alle drei, vier Verse, manchmal unterschiedlich, manchmal auch nur ein Vers, ist ein Wechsel von der Person, die reagiert. Und ich habe jetzt alles in Reaktionen aufgeteilt. Das heißt, der Paulus reagiert als Erstes, da wollen wir jetzt einsteigen, der Paulus reagiert auf seine Anklage. Und das ist von Vers 1 bis Vers 7, wollen wir jetzt einmal in einem Stück lesen. Also erstmal Vers 1 bis Vers 7. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben. Da du ja alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst, darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist. Genau, und diese Verheißung, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Und das ist jetzt wieder ein bisschen verschachtelt, der Text. Wir wollen von Anfang an anfangen, nochmal die Verse Stück für Stück durchzugehen. Aber jetzt haben wir ungefähr den groben, also quasi Paulus Eröffnungsplädoyer sozusagen. Und zuallererst sagt Paulus, dass er sich glücklich schätzt, dass er vor Agrippa sprechen darf. Ich hatte das davor gesagt, der Agrippa war der König vom Tempel. Der Agrippa ist in Judäa oder in Palästina, Israel, wie auch immer man das nennen mag, ist er aufgewachsen und ist ziemlich früh nach Rom gegangen, wurde dort ausgebildet und später dann wieder, als er alt genug war und sein Onkel gestorben ist, hat er seinen Herrschaftsanspruch bekommen. Das heißt, er ist ein römisch geprägter Halbjude, so war das. Weil seine Familienverhältnisse haben leichte jüdische Einflüsse oder israelische, wie man das auch mal möchte. Und er kannte das ziemlich gut. Das ist sein Heimatland zum einen, zum anderen ist er ein Gelehrter. Das heißt, er wird sich mit einigen Sachen auseinandergesetzt haben und wie wir hier lesen, kannte er sich gut in den Schriften aus. Sogar manche vermuten sogar, dass er tatsächlich ein Proselyt, also ein konvertierter Jude war. Wenn er einer war, dann nur auf dem Papier, um sich Rechte zu verschaffen. Also er war keiner, der nach den Maßstäben der Gesetze gelebt hat, das wissen wir auf jeden Fall. Aber definitiv wissen wir, er kannte sich sehr gut in den Schriften aus und wusste, was sind die Wahrheiten vom Judentum. Lesen wir in Vers 3, da du alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst. Und Paulus bittet ihn jetzt, geduldig zuzuhören in Vers 3, weil jetzt kommt Paulus sein Zeugnis, Teil 3, glaube ich, und seine Verteidigungsrede, Teil 3 auch. Paulus weiß, wie er das aufbauen wird. Er fängt oft von Anfang an und gibt Sachen und legt eine Basis und daraufhin baut er seine Geschichte auf. Ich meine, Paulus war auch ein Gelehrter. Er wusste, wie man redet. Er hat das gelernt. Und dementsprechend hat er auch ein bisschen ausgeholt und hat seine Geschichte auch ein bisschen ausgeweitet, um seinen Punkt, den er machen wollte, klar zu machen. Dann legt er noch einmal, was ich gesagt habe, diese Basis, die er legt, um das Gespräch oder seine Verteidigungsrede aufzubauen, die besteht darin, genau wie vor dem Hohen Rat, will Paulus nochmal betonen, dass er jüdisch fromm aufgewachsen ist und jüdisch fromm gelebt hat und auch jetzt noch mit reinem Gewissen vor Gott lebt. Und hier betont er nochmal von der anderen Seite, dass er sagt zu dem König Agrippa, wenn du möchtest, kannst du die Juden in Jerusalem fragen und die werden dir bestätigen, dass ich der Paulus bin, der, wie es steht, zu Gamaliels Füßen saß, das heißt zu einem sehr, sehr hohen Gesetzeslehrer, wurde er von ihm erzogen. Paulus hat eine sehr, sehr gute Erziehung, sozusagen eine sehr von den frömmsten Juden die Erziehung bekommen. Und in Vers 5 steht, da sie mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollen, also die können es natürlich auch leugnen, dass sie ihn nicht kennen, aber wenn sie wirklich bezeugen wollen und ernsthaft sind, dann werden sie ihn auch noch kennen. Ich meine, die kennen ihn so auch, aber dann werden die es auch sagen. Und dass er nach der strengsten Richtung der Religion gelebt hat, also als ein Pharisäer. Das waren wirklich die Fundamentalisten, würden wir heute vielleicht sagen. Die wirklich, wirklich jeden Buchstaben umgedreht haben, wahrscheinlich nochmal die Buchstaben nochmal halbiert haben und umgedreht haben, versucht irgendwas zu finden, manchmal auch was zu finden, was da gar nicht drin ist. Aber auf jeden Fall haben die da Sachen gefunden auch, ganz viele. Und die Pharisäer, ich hatte das anfangs betont, die Pharisäer haben auch an die Auferstehung der Toten geglaubt. Das heißt, an die Auferstehung der Toten später sozusagen, dass man in den Himmel kommt. Und die Sadduzäer halt nicht. Und hier sagt er nochmal, betont er nochmal, dass obwohl ich als Pharisäer erzogen wurde und auch als Pharisäer sozusagen handle und rede, werde ich trotzdem wegen dieser Sache, die die Pharisäer lehren, werde ich verklagt. Und er bezeichnet das so in Vers 6, jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist. Das heißt, Gott hat den Vätern, man weiß nicht ganz genau, was er hier meint, vielleicht meint er Abraham, vielleicht meint er aber auch generell durch die Propheten alles. Gott hat dem Volk Israel Verheißungen gegeben, viele, gerade durch Jesaja, dass er sie wieder aufbauen wird, dass er Blinden das Licht schenken wird, körperlich, aber auch geistlich Blinde sozusagen sehend machen wird. Und diese Hoffnung, zu der beten die 12 Stämme Tag und Nacht in anhaltenden Gottesdiensten, wie wir es in Vers 7 lesen. Also die 12 Stämme, wahrscheinlich jetzt auch gemeint alle, die in der Diaspora, in der Verstreuung sind, die beten wirklich Tag und Nacht in anhaltenden Gottesdiensten und versuchen dahin zu gelangen. Das ist deren Ziel. Und Paulus sagt, ich reihe mich darin ein. Ich hoffe auf die Auferstehung und ich hoffe darauf. Ich habe diese wirkliche Hoffnung, und deswegen werde ich gerichtet, wie er das sagt. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Obwohl es sozusagen genau das ist, was auch die Juden sagen. Ich meine, klar, immer mit dem Hintergrund, dass die eine Auferstehung schon geschehen ist durch Jesus, dass er der Erstling der Auferstandenen ist. Aber nichtsdestotrotz ist das der Anklagepunkt, den die Juden gegen ihn aufbringen. Und deswegen musste ich mich auch am Anfang nochmal verbessern von letztem Mal, weil jetzt allein schon in den ersten Versen wird das ganz klar, dass das die Anklage ist, die die Juden gegen Paulus hervorbringen. Und Paulus zieht jetzt ein Zwischenfazit. Nachdem er seine Eröffnungsplädoyer oder seine Eröffnungsrede gehalten hat, zieht er ein kurzes Zwischenfazit und sagt, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Und jetzt weiß man nicht, wer mit euch gemeint ist. Kann sein, dass das Publikum gemeint ist, als Heiden. Kann auch sein, dass er direkt König Agrippa anspricht und sozusagen die jüdische Bevölkerung oder die in Israel Geborenen. Man weiß nicht genau, wer gemeint ist mit euch. Aber auf jeden Fall kann man sagen, warum ist es unmöglich, dass ein allmächtiger Gott imstande dazu ist, Tote aufzuerwecken. Warum nehmt ihr so einen großen Anstoß an dieser einen Sache? Warum traut ihr das Gott nicht zu, dass er Tote auferwecken kann? Und das ist so sein Zwischenfazit, wo er gar nicht versteht, warum werde ich jetzt, beziehungsweise ich denke schon, dass er versteht, warum er angeklagt ist. Aber gerade dieser Punkt, er versteht nicht, warum in diesem Punkt so viel dagegen argumentiert wird. Warum so viel dagegen gesagt wird, warum gesagt wird, nein, Gott kann keine Toten auferwecken. Und ich habe mich ein bisschen in der Vorbereitung, ja, ich würde sagen, nicht verloren, aber ich habe mir einige Sachen angeguckt und sehr, sehr intensiv auf dieses Thema reingegangen, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, das mit der Auferstehung, das ist doch sehr, sehr viel tiefer, als ich dachte. Deswegen habe ich mich damit nochmal sehr beschäftigt und wollte gerne historische Beweise dafür finden, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. So, jetzt muss ich einen Schluck Wasser nehmen und dann gehe ich in die zweite Runde für mich. Und zwar habe ich mir mehrere Vorträge von Historikern angeguckt auf YouTube oder auch habe mir Veröffentlichungen oder Statements im Internet durchgelesen. Und es scheint, Stand heute Wissenschaft, und also historische Wissenschaft, scheint es nicht, also man kann nicht widerlegen, glaubwürdig widerlegen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Es sprechen zu viele Sachen dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Historisch, nicht christliche oder nicht jüdische, nicht glaubende Historiker müssen das anerkennen. Weil wenn man wirklich nüchtern und neutral an diese Sache rangeht und sich das anguckt, okay, es wird behauptet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt mal ein kurzes Persönliches von mir nochmal. Bevor ich zur Bibelschule gegangen bin, hatte ich mehrere Situationen, wo Nichtchristen mich offensiv angefeindet haben und mir Sachen an den Kopf geworfen haben. Also vieles im Bereich von, ihr Christen seid Hinterwäldler und das, was ihr glaubt, das kann man nicht beweisen. Es ist alles widerlegt, was ihr glaubt. Und das war für mich so, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber ich kann denen auch nichts erwidern. Und das war für mich auch einer der Sachen, warum ich zur Bibelschule gegangen bin, um so diese historische Seite, für die ich eh so ein bisschen eine Verbindung habe, nochmal so für mich persönlich aufzuarbeiten. Und ich habe das gemerkt, wo ich jetzt nochmal intensiver recherchiert habe, und das war auch schon mal im Unterricht, deswegen wusste ich auch ungefähr, wonach ich suchen muss, dass es wirklich historisch wahrscheinlicher ist, dass Jesus auferstanden ist, als dass er wirklich im Grab geblieben ist. Dafür sprechen zum einen das leere Grab. Es war direkt danach schon klar, das Grab ist leer. Die konnten das nicht erklären. Die Juden oder die vornehmen Juden, die haben die Römer bestochen. Die haben die Römer bestochen und gesagt, erzählt eine Lügengeschichte, dass er geklaut wurde, weil die Angst hatten. Das Grab ist leer. Und das ist eine Tatsache, die weitere Kreise zieht. Arme Fischer oder schüchterne Fischer, die vor einem Tag noch geflohen sind, haben auf einmal 4-5 Tage später, sprechen die mit einer Vollmacht, oder einen Monat später sprechen die mit einer Vollmacht, die eine ganze Welt erschüttert. Wie kann sowas passieren? Eine logische Erklärung dafür zu finden, ist weitaus, also es ist, dass etwas passiert, was das Christentum so stark am Anfang so eine starke Kraft gibt, das müsste ein noch größeres Wunder sein, als dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Also das ist wirklich, wenn man wirklich nüchtern betrachtet und wissenschaftlich versucht, das sich anzugucken, dann ist es nicht unmöglich, dass Gott oder dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und auf diese Kerbe schlägt Paulus hier auch in Vers 8, dass er sagt, warum ist es bei euch, wird es für unmöglich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Und das ist so eine gewaltige Sache. Und wir hatten von Abi jetzt in seiner Predigt letzten Sonntag oder vor 2 Wochen gehört, dass es sozusagen eine Torheit ist für die anderen Leute. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Die Auferstehung ist, sie halten das automatisch für eine Dummheit, weil das nicht in deren Weltbild oder in das, wie sie sich Sachen vorstellen, reinpasst. Aber Gott sprengt unsere menschlichen Vorstellungskräfte und sprengt unseren kleinen Rahmen, in dem wir uns befinden. Und deswegen müssen wir ganz klar an dieser Stelle zugeben. Und Paulus geht jetzt in Vers 9 dann wiederum, der rudert dann ein bisschen wieder zurück und sagt, okay, ich muss zugeben, ich war auch einer dieser Leute. Dann sagt er ab Vers 9, und da möchten wir mal jetzt Vers 9 bis 11 lesen. Ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseligkeit verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen habe. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Und über die Maßen wütend gegen sie, verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Und da geht Paulus nochmal zurück und sagt, okay, ich war auch einer von diesen Leuten, die mich jetzt verklagen. Ich war auch fanatisch auf der Suche und hab alles Mögliche versucht, um diese Christen einzuschließen. Ich habe diese Christen gefoltert, damit sie den Glauben an Jesus Christus aufgeben. Und deswegen, also das ist, was er jetzt ab Vers 9, von Vers 9 bis Vers 11 aufbringt, sagt er. Ich habe das auch gemeint, dass das... Also ich habe auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu viel Feindseligkeit verüben. Und hier kommt Paulus wieder zurück, wie er das so oft macht, wo er das dann auch in Philippa, glaube ich, sagte das. Ich erachte alles für Dreck. Alles, was ich vor meiner Bekehrung gemacht habe, das war alles wirklich Dreck. Das war... Also er beschreibt sich hier, also Leute mit Strafen zur Lästerung zwingen. verfolgt in auswärtige Städte, also sind ins Ausland gereist, hunderte Kilometer weit, nur um diesen persönlichen Rachefeldzug gegen die Christen zu starten. Ich habe das jetzt hier überschrieben, das war quasi Saulus' Reaktion auf die Christen. So hat er reagiert. Ich hatte davor gesagt, dass wir viel mit Reaktionen machen. Davor war die Reaktion über seine Anklage. Jetzt haben wir gesehen, wie Saulus, also noch nicht Paulus, wie er auf die Christen reagiert hat. Und dann kommt Jesus persönlich ins Spiel und wir lesen in Vers 12 Jesu Reaktion auf Paulus bis Vers 18. Wie reagiert Jesus jetzt auf diesen, okay, ich müsste auch sagen, noch Saulus? Und in Vers 12 sehen wir gleich ein kleines Wort dabei. Und mit dem Wort dabei sind die drei Verse davor gemeint, also dass Paulus auch einer der Verfolger war. Und da sehen wir in Vers 12, als ich dabei, also bei diesen ganzen Verfolgungen, mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, also spricht der Agrippa jetzt wieder an, da sah ich mitten auf dem Weg vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Stimme sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also hier sehen wir Jesu Reaktion auf den Paulus und Jesus startet nicht ein, er geht nicht den gleichen Weg, den Paulus geht, wo er quasi dem Paulus sagt, so, okay, du hast meinen Nachfolger verfolgt und geschlagen, ich werde dich jetzt erstmal alles nochmal an dir rauslassen. Jesus reagiert, gerade im Hinblick auf das, was noch kommen wird, reagiert er, indem er sich dem Paulus in einer souveränen Art und Weise zeigt. Und Paulus, den haut es komplett aus den Socken. Das lesen wir jetzt nicht hier, aber das lesen wir in dem Bekehrungsbericht aus Kapitel 9, was dann sich bei Paulus alles verändert hat. Er wurde blind für eine Zeit lang und das war ein kompletter Umschwung im Leben. Genau. Und wie gesagt, Jesus reagiert hier auf Paulus, indem er sich ihm offenbart und indem er direkt zu Paulus spricht. Und das ist dann für Paulus eine direkte Bestätigung, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Weil ein Toter kann nicht zu dir sprechen, logischerweise. Also Jesus hat sich ihm ganz klar offenbart und für Paulus war das ja nicht eine Sache, ob Tote auferstehen können. Es war nur die Sache, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und Jesus hat sich dadurch, dass er sich ihm offenbart hat, hat er das dem Paulus ganz klar gemacht. Ich bin von den Toten auferstanden. Und dann war für Paulus schon ganz klar, was das heißt. Das heißt, dass Jesus jetzt im Himmel bei Gott ist. Und diese ganzen Sachen, das hat er, so wie ich das denke, an diesem Punkt verstanden. Klar, Jesus schreibt dann auch noch, dass er quasi ihn noch später auch noch unterrichten wird. Und das lesen wir auch, dass er dann 2 oder 3 Jahre noch in Arabien war und dort sich nochmal zugerüstet hat für seinen Dienst dann. Aber Paulus beschreibt hier ganz bewusst, wie Jesus auf ihn reagiert hat. Und da möchte ich nochmal ganz besonders auf Vers 14 nochmal einen kleinen Augenmerk legen. Und zwar sind da einige Auffälligkeiten in Vers 14. Zum einen wird hier nochmal extra betont, dass Gott oder dass Jesus zu Paulus in hebräischer Sprache spricht. Hebräisch war wahrscheinlich nicht Paulus' Muttersprache, weil so wie wir oder so wie ich das verstehe, ist er wahrscheinlich so irgendwie im Jugendalter, keine Ahnung, zwischen 7 und 17 oder irgendwo da in dem Bereich vielleicht, ist er erst nach Jerusalem gezogen. Davor kam er aus Tarsus, das heißt, er hat wahrscheinlich irgendwie die griechische Weltsprache mitgesprochen. Allerdings war Hebräisch die Herzenssprache Paulus oder das, was seinen Glauben und was seinen Geist ausgemacht hat. Es war sozusagen seine Identität, dass er Hebräisch gesprochen hat, dadurch auch, dass er sozusagen seinen ganzen Wert in die Religion und in quasi auch irgendwo in Gott auch investiert hat, spricht Gott ihn oder Jesus ihn auch direkt auf Hebräisch an. Interessant, dass das hier nochmal so direkt nochmal gesagt wird. Auf jeden Fall ist es, was für Paulus direkt in sein Herz reingeht, weil Hebräisch ist die Sprache, in der er die Gottesoffenbarung, die Tora liest und Gott offenbart sich ihm auch in Hebräisch. Das ist hier nur so ein bisschen so eine Seiteninformation, aber ich fand die ganz interessant, die nochmal zeigt, dass Gott auf ihn individuell eingeht an dieser Stelle. Allerdings müssen wir das nicht verharmlosen und sagen, ja, Gott hat sich ganz lieb um ihn gekümmert. Das finde ich ganz witzig, wie das jetzt beschrieben wird am Ende von Vers 14. Und da musste ich auch ein bisschen länger suchen, damit ich das verstehe, weil das ist hier in einem Satz geschrieben, den ich nicht ganz verstehe. Und zwar heißt es in Vers 14 am Ende: Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und das war für mich so, irgendwie, es passt irgendwie vom Deutschen her irgendwie nicht, gegen den Stachel auszuschlagen. Vielleicht auch einfach nur, weil ich Kind meiner Zeit bin und mich nicht auskenne in gewissen anderen Bereichen. Ich habe es nachgelesen und das Bild, das hier verwendet wird, ist das Bild von einem Stachel oder einem spitzen Stab, der benutzt wurde bei Rindern, die pflügen oder bei Ochsen. Und wenn die dann ausgeschlagen sind zu einer Seite, haben die einen Pieks bekommen von dem, der hinten gepflügt hat. Und das heißt, gegen den Stachel auszuschlagen. Wenn man ausgeschlagen ist und da kam ein Stachel oder ein Ochsenstachel wird das auch genannt, dann haben die sich wieder zurückgedreht und sind geradeaus gegangen. Das heißt, Jesus sagt zu ihm jetzt, gegen diesen Stachel, den bildlichen Stachel, den ich jetzt hier heranführe, gegen den wirst du es nicht schaffen, auszuschlagen. Du wirst es nicht schaffen, gegen das, was ich jetzt mit dir tue, irgendwie Einspruch zu erheben, weil Gott oder Jesus überwältigt ihn so in dieser Situation. Und für mich war das nochmal so ein bisschen, ich habe dann ein bisschen darüber nachgedacht, von wegen freier Wille und so, war mir das so ein bisschen vom Nachdenken ganz interessant zu sehen, wie Jesus hier mit Paulus umgeht. Und ich habe das irgendwie so als eine kleine Geschichte für mich, nicht Geschichte, aber ich lese das mal vor. Stellt euch mal vor, ein Bauer geht mit seinem Ochsen zum Pflügen und der Bauer oder der Ochse, der denkt die ganze Zeit so, boah, der Bauer will bestimmt, dass ich nach rechts gehe und dann geht er nach rechts. So, ne? Also ziemlich sinnlos, weil der soll eigentlich das Feld pflügen. Aber der Ochse denkt sich so, boah, mein Bauer möchte bestimmt, dass ich nach rechts gehe, dann geht er die ganze Zeit nach rechts. Und der Bauer schlägt ihn und ruft ihn vielleicht auch, geh nicht nach rechts, geh geradeaus. Und dann, aber der Ochse ist ziemlich stur, der sagt, nein, der will das bestimmt gar nicht, was er sagt, der will das, was ich denke, geht dann nach rechts. Und dann sagt der Bauer, okay, wenn du den nicht hören willst, dann hole ich mir jetzt einen neuen Stachel oder einen neuen spitzen Gegenstand und gegen diesen Stachel wirst du nicht wirst du nicht ausschlagen. Das heißt, der Bauer holt sich jetzt einen neuen Stachel, einen spitzen, einen bisschen längeren vielleicht auch. Und auf einmal merkt der Ochse, oh, okay, weil jetzt kommt ein richtiger, richtiger Pieks. Jetzt erscheint Jesus, hier Paulus in diesem Bild gesprochen, direkt. Und das ist ein Stachelpieks, den er nicht mehr ignorieren kann. Und jetzt merkt der Ochse, okay, wahrscheinlich will der Bauer, dass ich geradeaus gehe und nicht nach rechts. Einfach, für mich war dieses Bild irgendwie so ganz interessant, weil dieser Stachel hier gebraucht wird. Und hier ist dann ganz klar, Jesus sagt dann zu Paulus, ich habe mich dir offenbart und gegen diese Tatsache, dass ich auferstanden bin und dass das Leben verändert. Gegen diese Sache wirst du nicht ausschlagen. Jetzt, da du das weißt, wirst du diesen geraden Weg gehen. Das fand ich ganz interessant, weil das so ein witziges Bild ist, was aber irgendwie schon, ich meine, Jesus macht das aus Liebe, er lenkt ihn auf den richtigen Weg. Und auch, weil er sozusagen sieht, was Paulus später machen wird, was natürlich eins mit dem anderen mit einhergeht. Aber er lenkt ihn hier auf den richtigen Weg und er zeigt ihm, was der wirkliche Wille von, oder was sein wirklicher Wille ist. Und genau, also erstmal sagt er dann, es wird dir schwer, dann gegen diesen Stachel auszuschlagen. Und dann baut er ihn sozusagen erst wieder auf. Also erstmal weist er ihn zurecht und dann sagt er, und jetzt steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen. Nicht für irgendwas anderes, sondern du sollst dich auf deine Füße stellen, als symbolisches Bild. Paulus, stell dich auf deine Füße und geh los jetzt. Du wirst jetzt mein Diener sein. Und das ist eine direkte Berufung, die Paulus hier dann bekommt, ohne Umwege, ohne Zeitverlust. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Also wahrscheinlich seine Zeit in Arabien auch und andere Sachen, wo Jesus Paulus noch mehr Offenbarungen gibt. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Das heißt auch nochmal eine Bestätigung. Wenn du zu den Juden gehen wirst, wenn du zu den Heiden gehen wirst, dann werde ich dich erretten. Und das sehen wir auch. Paulus begibt sich bewusst nach Jerusalem. Er weiß, er wird dort gebunden werden oder er wird dort festgenommen werden. Aber er hat diese Zusage von Gott, ich werde dich von diesem Volk erretten und es wird mir nichts entgleiten. Und das sehen wir ja auch über die ganze Geschichte hindurch oder diese ganzen letzten Bibelstunden, wo wir einfach sehen, okay, Gott lenkt Paulus immer mal wieder genau da, wo er ihn haben will und genau da, wo Paulus für Jesus zum Zeugen sein soll, von dem, was er erlebt hat. Und das alles, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und in diesem Zusammenhang finde ich immer, also wenn ich irgendwie über Errettung nachdenke und über Jesus, der uns sozusagen von einem toten Zustand in einen lebendigen Zustand bringt, was auch irgendwo eine Art tote Auferstehung der Toten im geistlichen Bilde ist, muss ich immer an Epheser 2 denken. Dieses Kapitel begleitet mich schon irgendwie seitdem ich mich taufen lassen habe. Ich möchte einmal zusammen mit euch Epheser 2 lesen. Könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr wollt. Ich werde die ersten vier Verse lesen. Hier spricht Paulus dann an Leute, die schon wiedergeboren sind und er spricht den ehemaligen Zustand von diesen Leuten an, vor der Bekehrung sozusagen. Also Epheser 2, Abvers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der jetzt in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also in einer Welt, in den Sünden, in denen ihr gelebt habt, gemäß dem Teufel. Also so wie der Teufel das möchte. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das heißt, hier wird ein Zustand beschrieben, der wirklich tot ist. Die Menschen vor der Bekehrung sind geistlich gesehen einfach nur tot. Die können nichts machen. Und Jesus ist gekommen, um geistlich Tote aufzuerwecken. Und hier sehen wir das in Vers 18. Ich sende dich, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, damit sie Vergebung für ihre Sünden empfangen, damit sie ein Erbteil bekommen, damit sie Miterben werden von dem, vom Vater sozusagen, damit sie das alles, was ich verheißen habe, damit sie das auch bekommen. Und dafür sendet Jesus Paulus los, damit Menschen zu Gott kommen und umkehren, damit sie Buße tun. Es wird ja extra gesagt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht. Sie waren blind oder sie geh zu den Blinden und mach sie sehend, sozusagen, wenn man das aufs Geistliche dann guckt. Und das war Jesu Reaktion auf Paulus. Jesus hat ihn erstmal sehr, sehr hart zurechtgewiesen, hat ihn dann wieder aufgebaut und hat ihn losgeschickt mit einer Mission und mit einer ganz klaren Verheißung, dass er ihm helfen wird und dass er bei ihm sein wird. Jetzt ist es an Paulus zu reagieren. Okay, er hat jetzt einen direkten Auftrag von Gott bekommen und jetzt beschreibt Paulus, wie er reagiert hat und wendet sich wieder an den König Agrippa. Genau, wir lesen jetzt ab Vers 19 weiter. Ich muss jetzt mal wieder zurückgehen. So, 26, Vers 19. Hier sehen wir wieder ein Daher. Also das Daher bezieht sich komplett auf die Begegnung, die Paulus mit Jesus hatte oder die Offenbarung quasi, die er hatte, als Jesus ihm begegnet ist. Und deswegen lesen wir es ab Vers 19, beschreibt er dann, daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden. Sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, Paulus beschreibt jetzt von sich aus, wie gehorsam er Gott gewesen ist. Er sagt, ich bin dem nicht ungehorsam gewesen. Gott hat sich mir offenbart oder Jesus hat sich mir offenbart und ich bin losgegangen. Ich habe verkündigt, ich habe in Damaskus verkündigt, in Jerusalem, im ganzen Gebiet Judäa und auch den Heiden. Das heißt genau das, was Jesus ihm aufgetragen hat. Und zwar, dass sie Buße tun sollen und sich zu Gott bekehren, dass sie sich zu Gott bekehren und dass sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das heißt, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Paulus ist losgegangen, nicht um einfach nur, wie das manche Evangelisten heute tun, in Kirchen gehen, große Reden schwingen, emotional aufbauen, richtig, richtig die Nummern hochhauen, damit man sagen kann, ja, ich habe in Ukraine eine Erweckung von 2000 Menschen gemacht oder so. Also das ist nicht, was Paulus Auftrag ist. Nicht Leute hochpushen oder damit irgendwie Zahlen erreicht werden, sondern damit sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Und dann beschreibt er wieder, quasi das war das Fass, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Diese Verkündigung, dass die Menschen Buße tun sollen und wenn sie sich Gottesfürchtige nennen, dann sollen die auch bitte so leben. Anhand dieser Tatsache oder wegen dieser Botschaft sind dann die Juden ausgerastet. Das sehen wir dann ab Vers 21. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Das heißt, jetzt ist schon irgendwie der dritte Grund, warum die ihn im Tempel ergriffen und ihn umbringen wollten. Aber das rührt alles halt von der Hoffnung der Auferstehung, die eine Umkehr, die eine Buße fordert. Wenn das Wort vom Kreuz an Menschen kommt, dann fordert sie Buße und fordert Umkehr, weil es kann einen nicht leer lassen. Die Botschaft von Jesu und die Auferstehung, die fordern eine Entscheidung von dir. Und die Juden, die haben sich entschieden, den Botschafter kurzerhand, wie sie es schon mit den Propheten davor gemacht haben, einfach versuchen, den zu entsorgen. Aber Paulus ist sich, oder beziehungsweise Jesus hat einen anderen Plan und das merkt Paulus auch. In Vers 22 sagt er, aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde. Also ich habe das für mich auf Kapitel 23, Vers 11 rückbezogen, wo Jesus dem Paulus persönlich erscheint. Wo Paulus in der Burg Antonia ist, gerade von den die Römer haben ihn gerade gerettet sozusagen von dem Streitgespräch, was ich davor erwähnt hatte, zwischen den Pharisäern und Sadduzäern. Und in der Nacht, während die Juden einen Mord gegen ihn schmieden, einen Mordkomplott, erscheint Jesus dem Paulus persönlich und sagt, dass er ihn quasi bewahren wird und dass er jetzt auch in Rom für Gott oder für Jesus Zeugnis geben wird. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass alles, was hier passiert, dass das nichts wäre, wenn Gott ihm nicht beigestanden wäre. Er war in so vielen verschiedenen brenzligen Situationen. wenn wir uns die Apostelgeschichte mal angucken, so oft auch Mordanschläge und so oft, ich meine, er wurde gesteinigt und hat es überlebt. Und so viele verschiedene Sachen, wo der Teufel versucht hat, diesen Paulus irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und es hat nie funktioniert, weil mir Hilfe von Gott zuteil wurde. Und das ist ihm ganz, ganz klar bewusst. Und weil ihm die Hilfe zuteil wurde, dann lesen wir weiter in Vers 22, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Also die Tatsache, dass Jesus hier sein Versprechen hält, dass er quasi Hilfe erfährt, ist für Paulus immer wieder ein Anschwung oder immer wieder ein Ansporn, sage ich mal, weiter Zeugnis abzulegen. Er sieht, Jesus ist mit mir und solange Jesus mit mir ist, gebe ich Vollgas und ich werde das Zeugnis vor Kleinen und vor Großen ablegen. Es ist egal, ob das ein Bauer ist, es ist egal, ob das ein König oder ein Statthalter oder später der Kaiser ist, ist mir egal, ich werde Zeugnis ablegen. Und ich werde genau das sagen, was die Propheten und Mose schon immer gesagt haben. Ich verkündige nichts, in dem Sinne nichts Neues. Ich meine, klar, irgendwo ist es schon irgendwo was Neues mit Jesus, aber das, selbst das wurde ja schon vorausgesagt. Das heißt, er verkündigt nicht Neues, er verkündigt nur, dass das, was schon vorausgesagt wurde, dass das jetzt in Erfüllung ist. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Und das gibt er weiter, weil er sich auch von Gott darin bestätigt sieht jetzt. Genau. Genau, die Botschaft, dass Jesus oder dass der Christus leiden müsse und dass er als Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Und hier ist die Parallele ersichtlich, der Erstling aus der Auferstehung, wo wir in 1. Korinther 15 lesen wir ganz, ganz viel über die Auferstehung und über die Hoffnung der Auferstehung. Und da steht, dass sozusagen, dass durch den einen Menschen ist Tod in die Welt gekommen und durch den anderen Menschen ist die Auferstehung aus dem Toten gekommen. Und das erst, also 1. Korinther 15 ist ein, wie soll man das sagen, ein Feuerwerk, das Paulus abbrennt für die Auferstehung. Er sagt, wenn die Auferstehung nicht da ist, dann glauben wir alle umsonst, dann sind wir die ärmsten Kreaturen auf der ganzen Welt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube, dann ist es nicht, dann ist es umsonst. Dann sind alle, die gestorben sind, sind die umsonst gestorben. Und die werden, oder die haben sogar noch genau das Gegenteil von dem, was sie sich erhofft haben. Das heißt, an der Auferstehung zu zweifeln, ist für Paulus das Schlimmste, was passieren kann. Wenn die Auferstehung nicht da ist, dann ist alles, was er gemacht hat, sein ganzes Leben, seine Kehrtwende, die er erreicht hat, die ganzen Menschen, die er in dem Fall zu Gott gebracht hätte, also wenn es die Auferstehung nicht geben würde, hätte er die ja sogar von Gott weggebracht, die Leute. Und das sagt er dann auch, wenn die Auferstehung nicht da wäre, dann wären wir alle Gotteslästerer, weil wir was von Gott sagen würden, was Gott gar nicht gemacht hat. Und hier ist es ganz klar, sozusagen, Jesus ist der Erstling aus der Auferstehung der Toten. Und er bringt Licht, dadurch, dass das passiert ist, verkündigt Paulus Licht. Die Dunkelheit ist durchbrochen. Wir lesen das in Johannes 1, genau. Das Licht kam in die Welt oder in die Dunkelheit und die Dunkelheit, die konnte es nicht greifen. Weil wenn Licht in die Dunkelheit kommt, kann die Dunkelheit dagegen nichts machen. Und das ist genau dieses Bild. Jesus kommt auf die Welt, bringt Licht in die Dunkelheit. Und Paulus ist ein Fackelträger für Jesus, der das Licht einmal mit einer heftigen Geschwindigkeit einmal durch den ganzen Mittelmeerraum getragen hat. Genau, und als Paulus damit dann so zum Ende kommt, fängt der Festus, der römische Statthalter, dem fällt nur noch eins an, der packt sich an der Stirn und sagt in Vers 24, dann steht dann in Vers 24, als er aber dies alles zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen, das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Und dieser Spruch wird immer ein bisschen, also ich finde den, der, ich habe den immer so ein bisschen aus dem Zusammenhang gehört, dieses, ach, studier nicht zu viel, lerne nicht zu viel, das bringt dich um den Verstand irgendwie, habe ich schon öfter gehört in einem anderen Zusammenhang. Aber wenn wir jetzt sehen, was Paulus gerade gemacht hat, Paulus hat hier den tiefsten Kern unserer christlichen Botschaft als Verteidigung hervorgebracht und der Festus, der nennt das Wahnsinn und der nennt das, du bist verrückt geworden. Das ist genau das, was Abi letztes Mal gesagt hat. Wenn wir uns ein fliegendes Spaghetti-Monster vorstellen, dann denken wir, was für eine Dummheit. Und genau so muss es jetzt für diesen Festus gewesen sein. Er hört da irgendwas von Übernatürlichen, als ob hier irgendjemand was von einem Fantasy-Film erzählt, was alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Er sagt, dass, was viele studieren, bringt dich um den Verstand. Und das war eigentlich ungewöhnlich, dass der Festus muss das richtig dumm gefunden haben. Weil eigentlich war das ja ein Ding zwischen Paulus und Agrippa. Und der Festus war sozusagen, er war irgendwo Moderator. Aber es war eigentlich jetzt nicht seine Aufgabe, das zu kommentieren. Das war eigentlich Agrippas Aufgabe. Aber dann richtet Paulus sich, also ich kann mir auch vorstellen, dass Paulus von seinem Gefühl gerade richtig, richtig hochgekocht ist. Auch mit der Tatsache, wenn man redet von dem, was Jesus getan hat, wie er ihn bewahrt hat und was er jetzt gerade von sich erzählt hat und ihm sich das selber nochmal klar macht, dann spricht er zu dem Festus, ich bin nicht von Sinn, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Denn der König versteht das sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist, denn dies ist nicht im Verborgenen geschehen. Glaubst du dem Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Und hier ist Paulus irgendwie übermütig geworden oder sein Selbstbewusstsein ist auf irgendein anderes Level gestiegen. Er hat da den König und den Statthalter, das heißt die zwei mächtigen Männer im ganz israelischen Raum. Und zum einen sagt er, nein, ich bin nicht von Sinn. Und zum anderen sagt er, oder er fordert den anderen direkt heraus. Den König fordert er direkt heraus und sagt, glaubst du an die Propheten? Ich weiß ganz genau, dass du glaubst. Und er fordert sozusagen auch den Agrippa hier heraus. Oder er, im Endeffekt entlarvt er den Agrippa. Weil der Festus denkt, das ist eine Dummheit. Und der König sitzt daneben und denkt sich so, boah, ich fand das ganz schlau. Also das ist ja auch für den Festus irgendwie so ein Kopfverlust. Ne? Und das merken wir jetzt auch gleich für den Agrippa. Für den Agrippa, der kommt jetzt in eine ganz, ganz komische Situation. Weil Viktor hatte das auch letztes Mal gesagt, der Agrippa, der ist hier berührt. Nachdem Paulus so eine Rede hält, nachdem Paulus diese ganzen Beweise und auch Lebensberichte, was ihm halt keiner wegnehmen kann, wo er das alles vorbringt, Agrippa ist in einer Situation, wo er irgendwo darauf reagieren muss, weil er das auch genau versteht. Agrippa versteht ganz genau, was Paulus sein Anspruch hier ist, was Paulus hier sagen möchte. Und das ist natürlich dann, wenn man mit Freunden sitzt, der eine sagt, das ist voll dumm, dann sagt der andere, ja, das ist voll dumm. Aber dann sagt Paulus zu Agrippa, ist nicht dumm, oder? Wendet er sich nochmal hier direkt an den. Also das finde ich sehr, sehr, sehr stark, wie Paulus hier seine Fahne hochhält und nicht einknickt vor einem hohen oder einem großen Menschen, weil er im Auftrag eines viel Höheren unterwegs ist. Genau, und auch nochmal, dass Paulus dann zu dem Festus sagt, ich rede wahre und wohlüberlegte Worte. Das ist auch so, als Christ muss man nicht seinen Kopf irgendwo da vorne bei Johann Dirksen mit in die Arme legen und dann geht man sich hier in die Reihe und setzt sich hin und hört dann die Predigt. Sondern als Christ dürfen wir wohlüberlegte Worte sprechen. Und das, was wir glauben, das ist nicht irgendein Humbug, es ist nicht irgendein Schwachsinn, sondern es sind Fakten, es ist eine Wahrheit. Und wir dürfen unsere Brust so quasi erheben und wir dürfen stolz über unseren Gott und über unseren Vater reden und über das, was er getan hat. Und das ist keine Dummheit und das ist kein Hinterwäldlertum oder sonst irgendwas, sondern es sind wahre, wohlüberlegte Worte. Es sprengt lediglich die Realität von den Leuten, die es nicht verstehen. Aber es ist lange nicht so, und Das ist für mich persönlich eine sehr große Ermutigung zu wissen, ich darf auch denken und diese ganzen Anschuldigungen, dass ich sozusagen als Christ einfach nur quasi Glaube ist für die Schwachen oder irgendwie Opium fürs Volk oder sonst irgendwas, dass es die Leute ruhig stellt und dumm macht, das ist nicht so. Und das ist auch für mich ein bisschen eine Ermutigung. Natürlich bin ich auch sozusagen wegen der Botschaft willen ermutigt und die wertet mich auf. Aber zu wissen sozusagen, dass die mit diesen Argumenten der Dummheit kommen, diese Argumente, die sind absolut nicht geltend. Also das ist, können wir einfach wegschmeißen dann zu sagen. Wer uns dann als dumm bezeichnet, der hat selber nicht sehr viel nachgedacht. Und Agrippas Reaktion jetzt, die ist sehr, sehr schwer zu deuten, finde ich persönlich. Agrippa reagiert jetzt auf Paulus und sagt, wir lesen das in Vers 28, da sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Und wie gesagt, ich kann das ganz, ganz, ganz schlecht einordnen, was jetzt hier passiert. Also es gibt zwei Möglichkeiten, zwei. Zum einen, dass wirklich der Agrippa denkt so, boah krass, das stimmt alles, ne? Und das mit dem Jesus, das habe ich auch gehört. Ich meine, das ist von dem Zeitpunkt circa 25, 30 Jahre her, dass Jesus gestorben ist. Das ist gar nicht so lange her. Es gibt noch Augenzeugen. In 1. Korinther 15 lesen wir, 500 Augenzeugen. Wahrscheinlich viele davon sind noch am Leben. Und der Agrippa kommt hier ins Nachdenken, also wir sind noch mal bei der ersten Option, und der Agrippa kommt wirklich in diese Situation, wo er denkt, boah, das ist, eigentlich müsste ich Christ werden jetzt. So, ne? Oder die zweite Option, die auch sein kann, dass er halt nicht als Dummkopf dastehen will vor den Römern, vor dem Festus und vor den ganzen Vornehmen der Stadt, dass er eine polemisch-ironische Aussage tätigt, so irgendwie, oh, Paulus, ey, ich werde gleich noch Christ, wenn du noch weiter redest. Also so ein bisschen irgendwie, also lächerlich. Also ich könnte beides irgendwie rauslesen. Ich weiß es nicht, ich will hier nichts reininterpretieren, was nicht steht. Aber das sind so zwei Sachen, die sein könnten. Aber auf irgendeine Art und Weise versucht Agrippa, sich hier aus der Situation rauszufuchsen. Das ist ganz klar. Wie jetzt sein Herz aussieht, das können wir aus diesen Versen leider nicht sehen. Und es gibt auch keine Berichte davon, dass er irgendwie Christ geworden ist. Also ist er wahrscheinlich nicht. Genau, und Paulus, wie auch immer diese Reaktion war, Paulus nimmt diese Reaktion ganz ernst auf und verfällt hier nicht in irgendeinen unseriösen Zweig, sondern Paulus reagiert wiederum auf Agrippa in Vers 29. Paulus aber sprach, ich wünsche mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden wie ich, ausgenommen diese Fesseln. Das heißt, egal wie die Situation war, Paulus sagt, ja genau, ich wünsche mir, dass du Christ wirst. Aber ich wünsche mir, dass jeder, der hier ist, dass er Christ wird und dass er das für sich annimmt. Oder dass er so wird wie ich, außer die Fesseln. Das war so wahrscheinlich noch ein bisschen, Fesseln sind halt nicht so, was man jemand anderem wünscht, meistens. Und dann reagieren wiederum Agrippa und Festus auf Paulus und dann lesen wir die letzten drei Verse hier. Und als er, also Paulus, als er dies gesagt hatte, stand der König auf, ebenso der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen und sie zogen sich zurück und redeten miteinander und sprachen. Dieser Mensch tut nichts, was den Tod oder die Gefangenschaft verdient. Agrippa sprach aber zu Festus, man könnte diesen Menschen freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Und das ist die Reaktion. Jetzt, es gibt nichts mehr über ihn zu sagen. Paulus ist ganz, ganz klar unschuldig. Und die Leute sind, auch wenn jetzt, sag ich mal, Paulus so ein bisschen gegen die geredet hat, was auf der geistlichen Ebene angeht, sind die jetzt nicht irgendwie sauer oder von ihm irgendwie persönlich angegriffen, sondern die sagen, ey, wir finden keine Schuld an ihm. Wir müssen ihn eigentlich freilassen. Und sogar Agrippa sagt das. Man könnte den freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Und das ist wieder, das zieht sich die ganze Zeit durch, dass Paulus hier unschuldig ist, dass er unschuldig in Gefangenschaft ist. Aber das dient alles auch wiederum Gottes Plan und er hat sich er darf jetzt demnächst auf Staatskosten nach Rom reisen wahrscheinlich, was auch sein Ziel war und was auch die Verheißung Jesu war. Das heißt, irgendwie klappt jetzt wieder alles, dass es wieder auf den Weg läuft, wie Jesus ihm das vorausgesagt hat. Genau, weil eigentlich ist es Paulus irgendwie sein eigenes Pech, weil erst vor einer Woche ungefähr hat er sozusagen sich auf den Kaiser berufen. Hätte er noch ein bisschen gewartet, dann wäre er vielleicht freigesprochen worden. Was dann wäre, das ist alles nur Spekulation. Aber wir halten bis jetzt fest, dass die Reaktion von Agrippa und von dem Festus auch ist, eigentlich müsste er ihn freilassen, der hat nichts gemacht, was irgendwie den Tod oder die Gefangenschaft verdient. Genau, das ist sozusagen dann der Abschluss von unserem heutigen. Im nächsten Kapitel sehen wir dann, wie es dann dazu kommt, dass Paulus abreist. Und ich möchte für uns noch drei Sachen so für uns persönlich nochmal rausziehen aus der ganzen Sache. Das soll uns nicht nur ein Tatsachenbericht sein, sondern es soll auch uns helfen im Leben, das direkt in unser Leben zu übertragen. Und da fand ich die Stelle aus 2. Timotheus 4, Vers 2 ganz passend, wo es steht, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. So wie ich das verstehe, ist dieser spezielle Befehl sozusagen von Paulus an Timotheus auf Gemeindeebene gedacht. Aber das Prinzip, dass man das Wort Gottes verkündigt, ob es gerade passt oder nicht, das wendet Paulus ganz genau hier an. Und deswegen können wir das für uns auch aufnehmen, dass wir, wenn wir, oder dass wir quasi das Wort von der Auferstehung, das Wort von Jesus und vom Kreuz, dass wir das weitertragen, ob es gerade passt oder nicht. Mit natürlich dann wiederum, ein bisschen Feingefühl natürlich für die Situation. Wie ich das auch in einer ungelegenen Situation dann passend weitergeben kann, das ist natürlich ein bisschen Übung, aber dass wir lieber einmal mehr einfach anfangen, darüber zu reden, weil Gott uns in dieser Situation beistehen wird. Mein zweiter Punkt. Das habe ich für mich so persönlich nochmal aufgenommen und das möchte ich euch auch als Mut zusprechen. Lasst euch von niemandem kleinreden und schlecht reden wegen der Botschaft, die wir haben. Es ist keine minderwertige, weil Jesus ist von den Toten auferstanden. Dafür, das können wir mit Gewissheit sagen, wirklich, historisch ist er von den Toten auferstanden. Und das ist unsere Hoffnung und damit steht und fällt unser ganzer Glaube. Ich hatte davor schon 1. Korinther 15 erwähnt, wo viel darüber steht. Wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist, und das war für mich nochmal so, ja, Jesus ist auferstanden, natürlich, und ich glaube das alles, aber sich das nochmal wirklich so bewusst machen, das ist also historisch, nicht nur, es ist keine geistliche Ebene, es ist wirklich, also für manche ist das vielleicht klar, aber für mich war das so nochmal so ein, das ist wie sonst was, wie Fußballspiel vorgestern, das ist passiert einfach. Und das soll uns wirklich Mut machen, dass wir uns von keinem kleinreden lassen, sondern dass wir auch aufgrund dessen sozusagen wirklich stolz auf Gott sein können und wie er die Welt oder wie er in der Welt wirkt. Und wir können anhand von Paulus' Leben oder auch von seiner Bekehrung sehen, dass auch wenn wir denken, dass wir manchmal für Gott unterwegs sind und dass wir was für Gott machen, können wir uns immer noch irren. Auch wenn wir reines Gewissen haben, sage ich mal, es kann immer noch sein, dass wir uns irren. Und deswegen müssen wir immer wieder zusammen mit David einstimmen, wie er es in Psalm 139 sagt, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das heißt, nochmal als Ermutigung, immer wieder zu Gott zu kommen, immer wieder uns an dem Wort und im Gebet und in der Gemeinschaft zu prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg. Genau, diese drei Sachen würde ich uns gerne mitgeben, die wir auch dann gerne ins Gebet tragen können, dass wir das Wort verkündigen, wirklich freimütig, dass wir wirklich stolz sein können auf Jesus und auf Gott, wie er die ganze Geschicke in der Welt lenkt. Und zum Dritten, dass wir uns immer wieder prüfen lassen und dass wir uns immer wieder an Jesus ausrichten, weil er die einzige Wahrheit ist. Amen.